Mit dem Psalm 36 werfen wir einen Blick in die Schreibwerkstatt Davids, des berühmtesten und am häufigsten vertonten Songpoeten der Welt. Kennen wir heute zwar längst nicht mehr die ursprüngliche Melodie dieses Liedes, so sprechen allein die Worte für sich. Die Gefühle des Beters werden offenbar. Beim näheren Hinsehen können wir drei Teile erkennen. Zu Beginn klagt David über Menschen, die einen zerstörerischen Weg gehen. Gott zählt für sie nicht. Sie sind nicht aufrichtig. Sie lügen. Und was sie an Übeltaten anrichten, ist mit dem gesunden Verstand nicht zu begreifen. Auch wenn wir spüren, dass dies den Beter nicht kalt lässt, so ist dies doch auch eine nüchterne Zustandsbeschreibung unserer Welt. Als hätte er zuvor gerade die Nachrichten gesehen, die Tageszeitung gelesen oder ist selbst von dem betroffen, was diese Menschen treiben. Das ist Alltag. Deutlich wird benannt, dass die böse Tat im Herzen ihren Anfang nimmt. Die Gottlosen scheuen kein Arges, heißt es weiter. Sie sind also ohne Skrupel. Sie stehen fest auf dem bösen Weg. Nach dem Motto, hier stehe ich, ich will nicht anders. Eindrücklich wirkt auf mich das Bild derer, die auf ihrem Lager nach Schaden trachten. Es gibt also Menschen, die gerade im Schutze der Nacht unlautere Pläne schmieden. Oder deren erster Gedanke am Morgen ist, noch vor dem Aufstehen, wie sie ihrem Nächsten heute den Tag verderben können. Was vermögen wir dem entgegenzusetzen? Schauen wir uns den zweiten Teil des Psalms an, der ab Vers 6 beginnt. Hier können wir eine hilfreiche Entdeckung machen. Der anfänglichen Beschreibung der Gottlosen folgt nun nämlich nicht eine euphorisch formulierte Idealzeichnung des Frommen, wie man vermuten könnte. Das würde mich auch skeptisch machen. Denn so simpel einzuteilen in Gut und Böse ist die Menschheit nicht. Die auf ihrem Lager Schlechtes und Zerstörerisches ersinnen, die gibt es leider nicht nur auf, sondern auch in jedem Lager. Auch im christlichen Lager. Letztere würden dies womöglich weit von sich weisen. Sie liegen auf ihrem Lager zwischen Abendsegen und Morgengebet und merken gar nicht, dass sie angesichts dessen, was dazwischen ihr Denken und Tun bestimmt, Gott schon längst ausgelagert haben. In der gefallenen Schöpfung, in der wir leben, verschwimmen daher leicht die Grenzen zwischen Frevlern und Frommen. Der Unterschied zwischen beiden ist nicht, dass der eine vor krimineller Energie kein Auge zumacht und der andere sich des sprichwörtlichen Schlafs der Gerechten erfreut. Nein, der Unterschied zwischen ihnen ist, dass der wahrhaftige Christ weiß, dass auch er ein Sünder ist. So kann er auch nicht einfach den eigenen Lebenswandel als Alternative zu dem der Gottlosen anbieten. Das scheint mir ein einleuchtender Grund dafür zu sein, warum der Beter im zweiten Teil des Psalms allein Gott ins Zentrum stellt und ihn lobt. Denn David weiß, wovon er spricht. Auch er kann den Gottlosen nicht mit seiner eigenen Rechtschaffenheit gegenübertreten. Gehörte er doch oft genug selbst zu denen, über die er jetzt klagt? Hatte er nicht auch einst auf seinem Lager den Tod seines Hauptmanns beschlossen, um dieses künftig mit dessen Frau teilen zu können? Er hatte danach bittere Lektionen lernen müssen. Aber denen verdanken wir auch die tiefen und weisen Gedanken, die seine Psalmen durchziehen. Nach der Klage über diejenigen, die feststehen auf dem bösen Weg, wird ihnen deshalb als Alternative der Gott gegenübergestellt, dessen Gerechtigkeit feststeht wie die Berge Gottes. Der feste Stand Gottes übertrifft den aller Gottlosen um ein Vielfaches. Das kann trösten. So wird denn auch in trostreichen Worten beschrieben, was daraus folgt. Menschen finden Zuflucht unter dem Schatten seiner Flügel. Sie werden satt werden. Sie erfahren ihren Gott als Quelle ihres Lebens und wissen sich von seinem Licht geführt. Wer von ihnen ist derzeit angefochten von dem, was andere gegen sie im Schilde führen? Mobbing am Arbeitsplatz, Hänseleien in der Schule, üble Nachrede in der Gemeinde. Das kann krank machen. Das kann uns auch dazu verleiten, mit denselben Waffen zurückschlagen zu wollen. Dann aber hätte es der Gegner geschafft, dass er bestimmt, wie wir uns verhalten. Es kann darum helfen, nach der durchaus berechtigten Klage einen Schritt zurückzutreten, um Abstand zu gewinnen und um das Lob Gottes anzustimmen, wie in diesem Psalm. Ähnlich haben es andere getan. Ist Gott für mich, so trete gleich alles wider mich. So kann auch der Lieddichter Paul Gerhardt es ihnen fast gebieterisch zurufen, seiner Feinde und Widersacher Rott. Nachdem die Herrschaftsverhältnisse auf diese Weise geklärt sind, kann sich der Psalmbeter im letzten Teil getrost der Fürbitte zuwenden. Das wird ihm nun möglich, ohne von Zorn und Ohnmacht geleitet zu sein. Was zuvor im Lobpreis bekannt wurde, darf nun auch konkret erbeten werden. Zuerst geht es darum, Gottes Güte und Gerechtigkeit erleben zu können, gerade in der angespannten Situation. Aber auch darum, dass die Stolzen und Gottlosen in unserem persönlichen Leben wie auch im Weltgeschehen nicht die Oberhand behalten. Darum dürfen wir bitten. Denn es soll sich ja etwas verändern, indem Gott eingreift. Wir können es erwarten. Es ist Gnade, dass der Beter uns schließlich im letzten Vers sogar noch mitteilen kann, dass Gott bereits eingegriffen hat. Sieh da, ruft der Beter aus, als sei er selbst überrascht. Die Übeltäter sind gestürzt und können nicht wieder aufstehen. So sind sie nun zurückgeworfen auf ihr Lager, von dem alles seinen verhängnisvollen Anfang nahm. Das soll für uns kein Anlass sein zur Schadenfreude, aber zum ehrfurchtsvollen Staunen darüber, dass Gott dem Bösen durchaus Grenzen setzt.